Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rieke und ich habe jetzt richtig schöne, knifflige Rätselfragen für euch mitgebracht. Die drehen sich alle, klar, um Ernährung. Wir stecken mit dem Kakadu ja mittendrin im Ernährungsmonat. Und das kann Spaß machen, wenn ich euch zum Beispiel frage, habt ihr eine Ahnung, was Trennkost bedeutet?
Trennkost hört sich am Anfang so an, als irgendwas zum Essen, was man trennen muss. Zum Beispiel, wenn jetzt da was ganz Süßes liegt, zum Beispiel ein Muffin. Und auf der anderen Seite ein Apfel. Dass man lieber den Apfel nimmt, anstatt den Muffin.
Alles klar. Ihr Kakadu-Hörer nimmt natürlich direkt den gesunden Apfel. Ich hätte ja gerne den Muffin gehabt, aber mit Trennkost hat das beides nichts zu tun. Später in der Sendung klären wir die Frage nach Trennkost ganz genau. Nächstes Rätsel.
Wenn ich jetzt erstmal Fleisch esse und dann ein Milcheis esse, ist es dann koscher?
Schon wieder zwei Lebensmittel und dazu die Frage, ob das koscher ist, die zusammen zu essen. Aber was ist denn überhaupt koscher? Auch das klären wir heute beim Kakadu und auch, was das Wörtchen Halal bedeutet. Ich glaube ja, Halal steht für Lebensmittel, die garantiert ohne Schweinefleisch sind oder so.
Also hier auf dem Orangensaft ist auch so ein Zeichen. Halal. Ein Orangensaft hat doch nichts mit einem Schwein zu tun.
Ja, also das Staunen ist doch jetzt echt berechtigt, oder? Was hat ein Schwein mit Orangensaft zu tun? Also genauer, was hat ein Schwein in Orangensaft zu suchen? Ihr merkt, wir haben viel vor in der Sendung. Wir werden wahrscheinlich Ernährungskriminologen werden. Und wer von euch Bock hat auf Tubennahrung, also für eine Weltraumexpedition, der sollte auch dranbleiben. Am Ende der Sendung fliegen wir nämlich los. Versprochen. Das ist der Kakadu-Infotag im Ernährungsmonat. Und eins stellen wir jetzt gleich mal am Anfang absolut klar.
Vergammelte Speisen.
Die Prinzen mit einem uralten Lied, das klingt aber, finde ich, absolut noch nicht vergammelt. Ganz im Gegensatz zu den Dingen, die da besungen wurden. Und das genau ist ein Thema, das bleibt immer aktuell. Warum bitteschön werden Lebensmittel eigentlich schlecht? Fragezeichen. Und was kann man dagegen machen? Kakadu-Reporterin Verena von Keitz hat sich vergammelte Speisen bzw. das Thema genauer angeschaut und sich auch mit Jupp und Mia drüber unterhalten, denn die haben da auch schon so ihre Erfahrungen gemacht.
Einmal bei Schinkenscheibe. Papa wollte das essen und da war es grün und dann hat es auch nicht gut geschmeckt.
Ich habe das schon mitgekriegt bei Toastbrot oder bei Tomatenmatsche. Schimmel. Also so blau beim Toasten, das sah ein bisschen ekelhaft aus.
Schon eklig, wenn was im Brotschrank schimmelt oder der Schinken grün wird. Aber eigentlich ganz normal. Denn das Lebensmittel verderben können hat einen einfachen Grund. Wir sind nicht die Einzigen, die gern essen. Das tun auch gern Mikroorganismen, also Bakterien und Schimmelpilze, die so klein sind, dass wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Diese Mikroorganismen sind überall. In der Luft, in der Erde, auf dem Euter der Kuh. Und weil sie überall sind, sind sie auch in unseren Lebensmitteln. In der Milch, auf dem Fleisch, auf der Tomate, im Käse. Da sitzen sie, vermehren sich und bauen Stoffe ab. Und dabei entstehen andere Stoffe, die zum Beispiel bitter sind oder sauer oder ranzig. Und das schmeckt uns dann wieder nicht.
Wir haben in Urlaub Milch getrunken und dann war die säuerlich. Nicht sehr lecker. Ich hab's direkt wieder ausgespuckt.
Zum Glück können wir die Mikroorganismen austricksen, nämlich indem wir es ihnen möglichst schwer machen, sich zu vermehren. Bei der Milch kennt ihr das vielleicht.
Frisch, Vollmilch, pasteurisiert, langhaltbar 3,8 Fett.
Frisch gemolkene Milch enthält viele Bakterien. Die können die Milch sauer werden lassen, weil sie den Milchzucker in der Milch zu Milchsäure umbauen. Aus diesem Grund wird Milch, bevor sie verkauft werden darf, pasteurisiert. Das heißt, sie wird kurze Zeit erhitzt. Dabei sterben die meisten der Bakterien ab und danach stellen wir sie in den Kühlschrank. Denn Kälte lässt Bakterien viel langsamer wachsen. So hält sich Milch im Kühlschrank einige Tage.
Also meine Mama kocht selber Marmelade und zwar, wenn sie jetzt Himbeeren oder Erdbeeren in einen Topf macht mit Geleezucker, dann kocht die das, auch immer wieder umrühren und irgendwann füllt sie das in Gläser rein und verschließt sie dann ganz gut.
Beim Marmeladekochen werden durch das Kochen Bakterien und Schimmelpilze abgetötet, die auf den Früchten sitzen. Und der viele Zucker in der Marmelade bindet das Wasser in der Marmelade fest an sich. Es ist dann so, als ob gar kein Wasser da wäre. Und ohne Wasser können Mikroorganismen nicht wachsen. Diesen Trick, Bakterien auf dem Trockenen sitzen zu lassen, nutzen wir Menschen übrigens seit Jahrtausenden. Schon unsere Urahnen haben Fleisch, Fisch und Früchte haltbar gemacht, indem sie sie einfach getrocknet haben. Oder auch gesalzen. Denn Salz hat die gleiche Wirkung wie Zucker. Es zieht das Wasser sozusagen aus dem eigentlichen Lebensmittel heraus und hält es fest. Es geht beim Haltbarmachen von Lebensmitteln also darum, die Zahl von Mikroorganismen klein zu halten. Um zu vermeiden, dass Lebensmittel schlecht werden, hilft aber auch das hier.
Also man sollte gucken, dass man nicht zu viel kauft, weil man muss ja auch alles aufessen.
Na, aber klar, Köpfchen beim Einkauf ist immer gut. Köpfchen beim Essen ist dann auch gut und nicht nur, dass man keine verdorbenen Lebensmittel essen sollte, das ist ja eh klar, aber es gibt ja auch so Weisheiten beim Essen und Empfehlungen. Und eine, die man ganz oft hören kann aus Mündern von so sehr gesundheitsbewussten Essern, ist die, ja, also ich esse ja nur Trennkost. Was bitte ist denn nun wieder Trennkost? Wir schlagen nach in unserem Ernährungslexikon.
Knusper, Knusper, Knöschen, wer knabbert am Schornstein von meinem Häuschen?
Ich, Hänsel, ist das eigentlich Trennkost?
Trennkost hört sich am Anfang so an, als irgendwas zum Essen, was man trennen muss. Zum Beispiel, wenn jetzt da was ganz Süßes liegt, zum Beispiel ein Muffin. Und auf der anderen Seite ein Apfel. Dass man lieber den Apfel nimmt, anstatt den Muffin.
Ich hätte noch die Idee, dass Trennkost vielleicht Fisch ist, weil man ja die Gräten trennen muss. Oder Müll.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre irgendwie sowas wie Sushi. Das wird ja erstmal so an so einer Schlange gemacht und dann durchgeschnitten, also getrennt.
Trennkost ist eine besondere Ernährungsweise, die dazu dienen soll, Gewicht zu verlieren und sich fit zu fühlen. Die Trennkost-Idee ist schon über 100 Jahre alt. Es wird behauptet, dass der Körper Eiweiße und Kohlenhydrate aus der Nahrung nicht zusammen verdauen könne. Deshalb sollen Eiweiße und Kohlenhydrate zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen werden, also getrennt voneinander. Zum Beispiel abends Kohlenhydrate, zum Frühstück Eiweiße. Außerdem soll mit der Trennkost verhindert werden, dass beim Essen zu viele schädliche Säuren im Körper entstehen.
Manchmal spiele ich Fußball, manchmal singe ich ein Lied. Manchmal habe ich Langeweile, manchmal Appetit auf irgendetwas aus dem Kühlschrank. Nur was, das weiß ich nicht.
Bei einer Trennkostdiät ist genau festgelegt, was gegessen werden darf und was nicht. Wurstwaren, Spaghetti Bolognese oder Pommes sind tabu. Dafür sollen Kartoffeln, Nudeln und Brot die Kohlenhydrate liefern und Käse, Eier und Fleisch das Eiweiß. Gemüse und Obst gehören ebenfalls auf den Speiseplan. Viele Menschen fühlen sich tatsächlich besser nach einer Trennkostdiät. Das hat aber nichts mit der Idee zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass sie nur noch gesunde Lebensmittel gegessen haben.
Und jetzt ist Zeit für eine kleine Köstlichkeit.
Ja, wir wünschen allerbesten Appetit, wobei wir natürlich schon wieder Acht geben müssen, denn muslimische Kakadu-Hörer, die bräuchten jetzt Essen, was halal ist, und jüdische Kakadu-Hörer, die würden Wert auf Essen legen, das koscher ist. Oh, zwei Fremdworte schon wieder beim Kakadu. Mann, oh Mann, wie kompliziert Essen sein kann, oder? Wir klären die Worte gleich auf, aber hübsch der Reihe nach. Erstmal darf hier Kai, ihr wisst schon, Kai Lüftner mit Rotzenrohlradio. Steht bei vielen von euch hoch im Kurs.
Ja, mein, ich weiß.
Mama holen.
Kai Lüftner mit Papa-Fragen hier im Kakadu, im Deutschlandradio Kultur. Und ja, wir können den Spieß aber auch durchaus mal umdrehen. Ihr könnt euch jetzt bei uns schlau machen und dann heute Abend ganz keck bei den Eltern nachfragen, ob die es eigentlich wissen. Ob Mama und Papa zum Beispiel wissen, was die Worte Halal und Koscher bedeuten. Mit dem Kakadu stecken wir ja mittendrin in unserem Schwerpunktmonat Ernährung. Und heute wollen wir eben rauskriegen, was Halal bedeutet und was eigentlich koscheres Essen ist. Dafür waren Christina Dumas und Beatrice in München unterwegs.
Also wir sind gerade in einem türkischen Supermarkt in München und ich schaue mir gerade die Gummibärchen an. Auf der Packung ist da so ein Zeichen drauf.
Hallo, mein Name ist Sergis Güney und ich bin Inhaber von dem Supermarkt. Ich würde immer drauf Halal und so auch in Arabisch geschrieben, damit die Arabisch Lesenden auch das verstehen.
Halal ist ein arabisches Wort und bedeutet zulässig, erlaubt.
In diesem türkischen Supermarkt gibt es ziemlich viele Lebensmittel, die dieses Halal-Zeichen haben.
Und das heißt, es ist unbedenklich für die Moslems zu essen.
Für Muslime sind diese Gummibärchen halal, weil sie keine Schweinegelatine enthalten. Alles, was vom Schwein kommt, ist für gläubige Muslime nämlich strikt verboten.
Also hier auf dem Orangensaft ist auch so ein Zeichen. Halal. Ein Orangensaft hat doch nichts mit einem Schwein zu tun.
Doch, denn in Fruchtsäften, Joghurts und Keksen sind oft winzige Teile von Gelatine enthalten. Und die könnten vom Schwein sein. Hier eben nicht, denn hier steht Halal. Fleisch, das halal ist, stammt von geschächteten Tieren. Gläubige Muslime essen nämlich nur das Fleisch ausgebluteter Tiere. Schweinefleisch kommt übrigens auch bei religiösen Juden nicht auf den Tisch. Denn auch bei den Juden ist Schweinegelatine verboten. Zef Wilf betreibt einen koscheren Feinkostladen in München. Und auch hier Gummibärchen, koschere Gummibärchen. Koschere Gummibärchen aus Fischgelatine gibt es hier, koschere Kekse und Bonbons, koscheres Eis, koscheren Käse und so weiter.
Aber was ist denn koscher genau?
Koscher, das ist eine Art, sich zu ernähren, so wie die Religionsgesetze in der Bibel das vorschreiben.
Die koscheren Speiseregeln sind also mehrere tausend Jahre alt. Wer sich streng koscher ernährt, muss sehr viele Regeln beachten. Zum Beispiel darf man niemals Milch und Fleisch gleichzeitig essen. Es dürfen auch nicht alle Tiere gegessen werden.
Dann gibt es Tiere, die gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind. Die dürfen gegessen werden. Manche Tiere haben nur gespaltene Hufe wie ein Schwein, aber keine Wiederkäuer sind die wiederum nicht erlaubt. Eine Vorschrift, die Fische müssen Schuppen haben und müssen Siemen haben. Dann sind die koscher, andere eben nicht.
Alle Lebensmittel hier in diesem Laden sind koscher. Der Rabbiner schickt dafür jeden Tag einen Mitarbeiter ins Geschäft, der alles überwacht und kontrolliert. Im Kühlregal darf zum Beispiel niemals Milchiges und Fleischiges nebeneinander liegen.
Also wenn jemand sich nach den jüdischen Religionsgesetzen hält, wird es sehr streng ausgelegt. Man hat spezielles Geschirr für Fleischgerichte, Geschirr für milchige Gerichte. Und wenn Sie ein Steak braten, tun Sie keine Butter dazu, zum Beispiel. Oder wenn Sie ein Steak gegessen haben, dann nehmen Sie nicht eine milchige Nachspeise danach. Es ist eine Trennung von mehreren Stunden zwischen beiden.
Wenn ich jetzt erstmal Fleisch esse und dann ein Milcheis esse, ist es dann koscher?
Natürlich nicht. Denn das Eis besteht ja aus Milch. Und Fleisch und Milch darf man nicht zusammen essen. Gut, dass es noch Lebensmittel gibt, die Parve sind.
Parve ist weder milchig noch fleischig. Und das kann man immer essen.
Damit man auf den ersten Blick sofort weiß, ob die Lebensmittel nun fleischig oder milchig sind, gibt es auf jeder Packung ein Zeichen dafür. Und wenn man von klein auf mit diesen Regeln aufwächst, ist es auch gar nicht so kompliziert.
Ja, wenn man von klein auf mit diesen Regeln aufwächst, ist das nicht so kompliziert. Und diese Regeln betreffen ja eben muslimische Kinder und jüdische Kinder. Aber immer gut, wenn die anderen auch drüber Bescheid wissen. Kakadu ist für alle da und in unserem Ernährungsmonat hat er sogar auch Astronautennahrung im Gepäck. Aus der Tube. Wir haben noch eine Weltraummission vor uns, habe ich gesagt am Anfang der Sendung. Also,
wir heben ab. Wo fliegen wir eigentlich hin? In die...
Ja, Mai Kokopelli feiert hier ihren Weltraumflug. Das ist ein relativ neues Kinderlied von ihr. Und klar, abheben in den Weltraum starten, das hat eine Faszination immer wieder aufs Neue. Und jetzt kommt was Lustiges, denn Kakadu-Hörer der heutigen Star-Wars-Generation, die haben es sich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Kakadu-Reporterin Brigitte Jünger mal eine uralte Weltraumgeschichte anzuschauen. Es ist ja im Prinzip immer dasselbe, ferne Galaxien entdecken, gegen Aliens kämpfen, die Erde retten. Zum allerersten Mal gab es so eine Mission dieser Art vor 50 Jahren im deutschen Fernsehen. Und ich rede jetzt nicht von Enterprise, nee. Im deutschen Fernsehen, da gab es noch ein anderes Fernsehserien-Raumschiff, das war die Orion. Wir lernen sie jetzt kennen und hören, wie sie damals Science-Fiction in die deutschen Wohnzimmer brachte. Übersetzen wir vielleicht am Anfang noch mal ganz kurz Science-Fiction.
Science-Fiction, also es gibt jetzt Reality, das halt mit der Realität zu tun hat, zum Beispiel Menschen und Tiere und was auch immer. Science-Fiction also geht in die Richtung Fantasie und erfundene Sachen.
Die denken quasi in die Zukunft und machen darüber dann Filme, das sind dann Science-Fiction-Filme.
Ice Age 5, das spielt ja auch im Weltraum.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion.
Also der Film ist schwarz-weiß, nicht wie heute die bunten Filme. Und man sieht eine recht dunkle Kulisse.
Und dieses Raumschiff, was da ist, das sieht auch gar nicht so aus wie diese Raketen, die wir kennen. Die sind ja meistens so spitz. Es ist irgendwie so flach, ja, so wie so ein Teller.
Das tellerflache Raumschiff ist die Orion. Mit diesem schnellen Raumkreuzer patrouilliert die Mannschaft um den Commander Cliff Alistair MacLean durch das All, um es zu überwachen, anderen Raumstationen zu helfen oder gegen Außerirdische zu kämpfen.
MRS-4 ruft Orion. Orion 7, melden Sie sich und geben Sie Ihre.
Das ist irgendwie schon krass, weil das ist so ein richtig neumodig und modernes Raumschiff mit total den krassen Techniken, aber wie man eben gesehen hat, die Funkkontakte da, dieser Radius ist heute unvorstellbar altmodisch. Also wenn man das jetzt heute gemacht hätte, diesen Film, dann ständen da wahrscheinlich überall Flachbildschirme und was weiß ich rum. Die haben sich quasi vorgestellt, wie das in 20 oder 40 oder 50 Jahren sein könnte, wie man da Häuser bauen würde oder Raumschiffe zum Beispiel. Aber da heute man schon viel weiter ist, als die da gedacht haben, ist das für uns sehr komisch alt.
Die Filmausstatter haben sich damals alle Mühe gegeben, das Raumschiff so aussehen zu lassen, als wäre man schon ganz weit in der Zukunft. Dafür haben sie die Orion zum Beispiel mit ultramodernen Sesseln eingerichtet, die aber natürlich in keinem normalen Haushalt zu finden waren. In der Kommandozentrale, einem Pult mit vielen Knöpfen, Schaltern und Hebeln, wurden 22 Bürostifteanspitzer verbaut, die dort wie Raumschiff-Bedienelemente aussehen.
Ich finde es eigentlich auch sehr witzig, weil, naja, man erkennt das ja nicht sofort im Film.
Es gibt aber auch Dinge, die kommen einem ganz bekannt vor.
Also auf der Kommandozentrale ist was, das sieht aus wie ein Bügeleisen.
Das ist ein Bügeleisen.
Die Eruptionen haben eine Dauer von 27 Minuten.
Manche Leute hatten komische Frisuren, zum Beispiel eine Frau. Die hatte irgendwie so eine Pottfrisur mit Pony, was ganz glatt runtergegangen ist und irgendwie so eine hochgemachte Frisur hochgesteckt.
Das ist die Bienenkorbfrisur, die in den 1960er Jahren total in war. Dabei wurden die Haare hochgekämmt und zusammengesteckt und sahen dann auf dem Kopf ein bisschen aus wie ein Bienenkorb.
Es müssen Exoteristen hier sein, Außerirdische.
Was denn? Hier in dieser Gegend? Das ist doch nicht möglich.
Cliff, es muss so sein. Sie sind immun gegen unsere Strahlwaffen.
Trotzdem ist es den Filmemachern gelungen, die Zuschauer zu faszinieren. Viele Tricks und Techniken, die sie entwickelt haben, um Laserstrahlen, Unterwasseraufnahmen oder Magnetstürme darzustellen, waren tatsächlich ganz neu und spannend. Raumschiff Orion wurde ein Straßenfeger. Die Hälfte aller Fernsehzuschauer blieb zu Hause, um sich die Serie anzuschauen.
Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum.
Viel schlimmer. Das war Science Fiction.
Lang ist's her und das war jetzt quasi ein Besuch auf einem Museumsraumschiff. Die erste deutsche Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion feierte gerade ihren 50. Geburtstag. Naja, ihr schaut euch das auf euren Smartphones an und lächelt wahrscheinlich müde. Bügeleisen auf der Kommandozentrale, na super. Morgen steht bei uns im Kakadu der Medientag an und da wollen wir euch feiern. Schließlich ist Weltkindertag. Hier machen jetzt die Kollegen von der Musiksendung Tonart weiter. Ich bin Rike und sag für den Kakadu wie immer Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3.